Ja, hallo zusammen. Wir starten heute eine neue Sonderepisode oder eine neue Serie sogar mit Seed von der Charité in Berlin. Ja, und ich habe heute zwei tolle Gäste da und wir gehen heute in das Thema rein. Was ist Seed? Was macht Seed? Was macht die Charité für Startups? Deswegen, ich begrüße erstmal ganz herzlich den Thomas Picht, Director bei Seed, und den Danny Chakalakal, Head of Operations bei Seed. Hallo, ihr beiden, und wir starten ja immer mit so einer persönlichen Vorstellungsrunde. Und Thomas, fängst du vielleicht einfach mal an. Gib uns ein Bild. Wer bist du? Was machst du? Und ja, vielleicht, wie bist du auch in die ganze Thematik bei Seed, wo wir nachher noch drauf eingehen, was ihr macht? Wie bist du da so in dieses Thema, ich sage jetzt mal, reingerutscht?
Ja, hallo Matthias. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich total, hier dabei sein zu können. Ja, mein Name ist Thomas Picht. Ich bin seit 2001 an der Charité und habe damals hier als Neurochirurg angefangen, als Assistenzarzt. Auch ganz jung, aufgeregt. Das ist natürlich erstmal eine sehr intensive klinische Ausbildung dann. Ich habe damals experimentelle Forschung gemacht, also so richtig im Labor mit Pipette und auch Tierversuchen und allem drum und dran. Habe aber schnell gemerkt, dass mir das eigentlich nicht so liegt und bin dann erfreulicherweise eher in die medizintechnische Forschung dann relativ schnell gerutscht und habe gemerkt, das liegt mir einfach mehr. Ich interessiere mich sowieso schon immer für Technik und da sehe ich einfach oder habe damals sofort gemerkt, da sieht man Effekte, wie man wirklich Behandlungen verbessern kann, wie man mit Diagnostik verbessern kann. Und das ging also sozusagen früh bei mir los. Ich hatte dann das Glück, auch relativ früh dann in meiner Karriere über eine Technologie zu stolpern, die in der Neurochirurgie noch gar nicht angewendet wurde. Das war die transkranielle Magnetstimulation, TMS. Und das ist natürlich so ein Glücksfall dann. Da war ich dann der primäre klinische Partner für dieses Startup damals aus Finnland. Und habe dann da die gesamte Zulassungsschiene auch mit durchlaufen. Wir haben dann die CE-Zertifizierung hatten sie schon an Bord. Das war damals ja noch einfacher als FDA und habe dann aber mitspielen dürfen bei der FDA-Zulassung. Und das hat mir damals schon viele ja, Mechanismen gezeigt, ne, worauf man achten muss, welche Daten wichtig sind, welche klinische Evidenz. Und habe dann auch weiter die nächsten Jahre diese Technologie begleitet und habe gesehen dann wiederum, wie schwierig es ist, den Markt zu durchdringen, egal wie cool die Technologie ist. Und ehrlich gesagt ist es heute immer noch so, dass man Überzeugungsarbeit leisten muss. Also auch das war sehr, sehr lehrreich, diese Technologie wirklich von A bis Z dann zu begleiten. Genau, ich habe dann zunehmend in meiner Forschung, also weiterhin auch mit Startups, auch mit großen Corporates aus der Medizintechnik gearbeitet. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, was in der klinischen Praxis dann auch vorkommt. Damals war ich ja da bei diesen ganzen Themen noch so ein bisschen blauäugig. Wir haben dann die Medizintechnik auch gerne mal außerhalb des Intended Use eingesetzt. Ja, jetzt ist mir im Nachhinein klar, was für einen Druck wir da bei den Firmen dann generiert haben. Genau, und wir haben vor allem viel Forschung dann gemacht, so in den 2010er Jahren dann mit bildgebender Technik im Operationssaal. Und was da auch spannend war, und da kam dann auch schon Danny mit dazu, da kam auf einmal so den Ruf erarbeitet, so eine Teststrecke für Prototypen oder auch schon etablierte Medizintechnik zu machen. Und dann kamen die Hersteller also proaktiv an uns ran und meinten, ihr habt doch da diese Teststrecke, können wir da mal unseren Prototypen drüber laufen lassen? Und da ja, wurde uns sozusagen dann auch aus der Praxis klar, wie wichtig diese klinische Brille und diese Real-World-Evidenz dann ist für die Technikentwicklung. Daraus hat sich dann diese Konzentration auf die Medizintechnik bei mir immer mehr verstärkt und das mündete dann 2019 da rein, dass ich vom Dekan berufen wurde, innerhalb der Charité eine Medizintechnik-Plattform, Industrie- und Klinikplattform zu etablieren, innerhalb des Berliner Simulations- und Trainingszentrums, des BEST. Vielleicht können wir darüber auch später noch mal ein bisschen reden. Total spannendes Simulationszentrum mit tollen Möglichkeiten. Und habe da dann mit Danny innerhalb der Charité so eine Plattform ausgebaut. Und auch da wieder, wie es der Zufall will, dann hatten wir die Chance, das Ganze in eine Ausgründung münden zu lassen. Und sind jetzt seit 2023 da mit Seed am Start und es macht total Spaß. Also ich kenne das Themenfeld also so sowohl als klinischer Anwender der Medizintechnik als auch als Forscher und jetzt auch als Unternehmer. Und so bin ich in diese Medizintechnikwelt immer tiefer eingetaucht.
Ja, super, super spannend. Kommen wir vielleicht nachher nochmal zu. Vor allem das Thema mit der Ausgründung ist natürlich auch Ja, nicht die Regel, vor allem gerade auch aus der Wissenschaft, aus der Forschung raus. Bevor wir da aber reingehen, holen wir Danny mit ins Boot. Ne? Und lieber Danny, wie gesagt, du bist Head of Operations. Wir haben gerade gehört, du bist schon sehr früh auch mit eingestiegen. Stell dich doch bitte auch noch mal ganz kurz vor und gib auch noch mal so ein bisschen einen Einblick in das, was jetzt am Ende des Tages auch so als Head of Operations deine Aufgaben sind bei Seed, bevor wir dann reinschauen, was Seed alles tatsächlich bietet. Also das hat ja Thomas gerade schon angerissen.
Ja, vielen Dank für die Einladung und auch für die Einführung. Danke, Thomas, dass du schon mal den ersten Aufschlag gemacht hast. Ja, kurz zu mir, 42 Jahre alt, habe wahrscheinlich den etwas ungewöhnlicheren Weg zu Seed gefunden als Thomas, der ja klassischerweise als Mediziner dann doch schon sehr nah dran war. Ich komme eher aus den Sozialwissenschaften, habe mich immer mit Techniksoziologie, Medizinanthropologie beschäftigt und das waren sozusagen die Hintergründe, wie ich in diese Forschungslandschaft eingestiegen bin. Ich hatte nämlich immer ein ganz großes Interesse an Mensch-Maschine-Interaktion im medizinischen Kontext. Das heißt, gerade ja doch sehr, sehr hochkomplexe Versorgungsalltage mir anzuschauen und dann zu schauen, okay, wie arbeiten unterschiedliche Disziplinen in der Medizin, unterschiedliche Fachexpertisen, aber auch Professionen mit unterschiedlichster Medizintechnik und Software in diesen Zusammenhängen. Und das war was, was mich geprägt hat. Ich habe dann sofort nach dem Studium in der Public Health der Charité angefangen, habe dazu interdisziplinäre Kooperationen geforscht zwischen Urologen und Onkologen damals und bin danach dann in eine kleine medizinische Stiftung gegangen und habe da ganz viel dann so Soft Skills im Studienmanagement gelernt. Und bin danach dann, habe ich Thomas kennengelernt in der Humboldt-Universität, in einem Exzellenzcluster, wo wir Digital Health-Projekte betreut haben, die nämlich auch in und um die Charité herum geforscht haben. Damals ging es viel um patientenorientierte Forschung. Wie kann man ja, Aspekte von Serious Games mit einbauen? Wie kann man im Grunde patientenzentrierte Wege finden, wie Aufklärungsgespräche stattfinden, wie Patienten-Prompts aufgenommen werden können? Und das wurde dann aber immer technischer und technischer. Und Thomas hat mich dann gefragt, ob das nicht auch der richtige Moment ist, zu ihm in die Neurochirurgie und ins Berliner Simulations- und Trainingszentrum zu kommen. Und das fand ich total spannend, weil ich das Gefühl hatte, genau da will ich hin, nämlich noch näher an die Medizintechnikentwicklung, noch früher in die frühe Entwicklung von solchen Geräten, die ich dann später beforscht habe. Und ja, hatte dann die Möglichkeit, mit ihm zusammen auch in Seed sozusagen einzusteigen, war dann wahrscheinlich der erste Mitarbeiter, der dann in Vollzeit 2023 eingestiegen ist. Und ja, Head of Operations, das ist ganz unterschiedlich. Das ist von den Strategien, ja, also wie wollen wir sozusagen unsere Produkte ausrichten, wo wollen wir in den nächsten 2 Jahren sein, über die ganzen Controlling-Prozesse, die Themen Richtung Umsatz, die Mitarbeiterführung, das machen wir ganz viel zusammen, aber das ist natürlich, da ich dann sozusagen ja in Vollzeit da bin, oftmals auch mein, ja, mein Tagesgeschäft.
Ja, super, super spannender Einblick und vor allem auch zeigt mal wieder, ne, wie so manchmal so die Wege und ich sag mal Irrungen und Wirrungen im Gesundheitswesen sind und wo man am Ende des Tages dann landet. Jetzt habt ihr gerade schon so ein bisschen beschrieben, aus welchen Richtungen ihr zusammengefunden habt und jetzt haben wir ja gehört, 2023 habt ihr ausgegründet. Vielleicht könnt ihr da mal auch einen kurzen Einblick geben, weil das natürlich, Thomas hat es ja vorhin angerissen, diese Bandbreite einfach jetzt da ist mit der ganzen Vorerfahrung, die ihr habt. Wenn man jetzt in die Gründer geht und wir haben ja sehr viele Healthcare-Startups immer da und die gegründet haben, da ist dann immer die Frage, was war für euch dann auch 23 oder vielleicht auch heute noch so der größte Punkt, wo ihr trotz der ganzen Fachexpertise, die ihr mitgebracht habt, wo ihr sagt, okay, also das war ein sehr dickes Brett, wo wir gebohrt haben, bis wir da durch waren? Oder war es eher so, dass eure Vorerfahrung das relativ geschmeidig zum Fliegen gebracht hat, um das mal so zu fragen?
Vielleicht steige ich da mal ein in die Antwort. Sehr spannende Frage, Matthias. Gibt's viele Antworten drauf. Das, was mir als erstes einfällt, weil das war das, was uns das erste Jahr viel Mühe gekostet hat und auch uns von vielen Seiten gesagt wurde, das schafft ihr nie. Wir sind, wie gesagt, als hundertprozentige Tochter ausgegründet aus der Charité. Und in dem Moment, wo man nicht mehr wirklich direkt Charité ist, wird man auch so ein bisschen wie ein Outsider behandelt von den internen Strukturen. Wir wollten aber natürlich, wir hätten auch weggehen können von der Charité, ja. Wir wollten aber so nah dranbleiben wie möglich. Warum ist offenkundig? Die Charité ist einfach ein wahnsinnig toller Arbeitgeber und Partner für Industrietechnikunternehmen. Ja, ich will jetzt nicht mit Kennzahlen langweilen, aber es ist ein Riesenladen, 23.000 Mitarbeiter. Wir sind regelmäßig die beste, als beste Klinik in den Ratings außerhalb Nordamerikas. Ich darf vielleicht kurz anmerken, unsere Neurochirurgie ist auch Nummer zwei weltweit, nur die Mayo Klinik ist vor uns in den Rankings. Also es ist schon ein toller Partner, deswegen war das für uns ganz klar, wir wollen da dranbleiben. Wir wollten aber natürlich andererseits Prozesse etablieren, die es unseren Firmenpartnern leicht machen, mit uns und auch mit der Charité zu kooperieren und haben daher das erste Jahr damit verbracht, ein Rahmenvertragsbauwerk zu etablieren mit viel anwaltlicher Hilfe. Haben es aber tatsächlich geschafft, jetzt einen wunderbaren Baukasten von Rahmenverträgen zu haben, wo wir alle Dienstleistungen, die Charité-Expertise beinhalten, wirklich von Expertinnenmeinungen bis zu Studien aus unserem eigenen Vertragsbaukasten bedienen können und damit das ganze häufig frustrierende, die ganze frustrierende Interaktion mit so einem großen Universitätsklinikum wie der Charité, es ist nicht nur in der Charité so, das können wir extrem streamlinen und das war für uns ein ganz wichtiger Schritt und das für mich das dicke Brett im ersten Jahr, oder Danny?
Ja, definitiv. Sogar, wenn ich dich erinnern kann, sogar im zweiten Jahr war es noch ein dickes Brett, weil es hat dann doch
Stimmt.
gedauert, bis wir alle Rahmenverträge zusammen haben.
Ja.
Was vielleicht nochmal wichtig ist, ist, das ist dann wahrscheinlich nicht die klassische Gründung, ne? Weil wir in eine etablierte, hundertprozentige Tochter reingegangen sind. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist einfach nochmal zu betonen, das war wirklich eine bewusste Entscheidung. Wir haben wirklich überlegt, gehen wir jetzt komplett raus, spinnen off. Und haben dann aber gesehen, das wird genau die gleichen Probleme erzeugen, die wir bei unseren ganzen Partnern in der Industrie sehen. Nämlich, dass wir sozusagen diesen Weg da rein schwer, schwer wieder finden werden. Und dass wir jetzt gerade als dieses kleine Beiboot der Charité die Möglichkeit haben, dann doch nochmal die Prozesse auch in der Charité mit zu beeinflussen. Und ich glaube, das ist gerade das, was uns viel, viel ja, Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Wir können auf der einen Seite uns selber aufbauen wie ein kleines Start-up und sehr, sehr agil agieren und auch sehr agil auf den Markt reagieren. Und auf der anderen Seite haben wir trotzdem so ein bisschen die Hebel, um auch diesen großen Konzern zu öffnen für die Industrie und für kleine Startups. Und das ist eigentlich genau das, was wir, glaube ich, als Gestaltungspotenzial so, ja, so unglaublich fanden. Nämlich nicht nur das, was wir, glaube ich, auch wollten, nämlich in unseren eigenen Bereich aufbauen, also wirklich dieses Startup und die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten zu sehen, sondern auch auf der anderen Seite so ein bisschen so ein Großkonzern wie die Charité, was es dann letztendlich ist, doch noch mal mit zu beeinflussen, mit dem, was wir hier als Gestaltungspotenzial sehen.
Ich finde es super spannend, also gerade auch mit dem Beiboot, das ist vielleicht ein gutes Bild. Ne? Ihr hättet euch ja wirklich, ihr hättet das Tau durchschnitten und wärt alleine auf der großen See geschwommen, hättet euch dann irgendwann mal vielleicht zu einem mittelgroßen Schiff und dann vielleicht mal zu einem Tanker entwickelt, aber hättet ja wirklich das, was euch ausmacht, abgegeben oder ne, verlassen. Und auf der anderen Seite, das hast du ja auch gerade ausgeführt, Danny, die Charité greift ja auf der anderen Seite auch auf Lösungen zu und ihr seid ja auch ein Transporter nach innen, ne? Also nicht nur nach außen zu Unternehmen, sondern nach innen. Da noch die Frage vielleicht abschließend, bevor wir nochmal so ein bisschen auch reingehen, wie das im Operativen dann auch läuft. Musstet ihr große Überzeugungsarbeit leisten, um dann eben, ich sage jetzt mal, dieses Corporate Startup zu gründen innerhalb der Charité? Thomas hat ja so ein bisschen angedeutet, es ist ein bisschen schwierig, wenn du dann so nur das Beiboot bist, dann bist du nicht mehr Charité, nicht mehr hundertprozentig, ne, Mutter, sondern nur noch kleine Tochter. Oder war das eher so, dass man gesagt hat, hey, super, wir schaffen einen neuen Zugang, einen neuen Funnel, sowohl nach innen, um neue Lösungen rein, aber halt auch Lösungen nach draußen an den Markt zu geben. Wie war da eure Erfahrung und wie war da die Resonanz? Weil ich kann mir das schon vorstellen, man kämpft ja erstmal so ein bisschen gegen Windmühlen.
Also einerseits schon, es kommt ein bisschen darauf an, auf welcher Ebene wir kommuniziert haben. Mein Gefühl war, ich denke, Danny, dir geht's ähnlich, das Bewusstsein, dass da eine Leerstelle ist, die bedient werden muss, dass die Charité einfach für die Industrie häufig eine Blackbox ist, wo man gerne mit kooperieren möchte, aber einfach gar nicht weiß, wie finde ich die richtigen Ansprechpartner, wie kontaktiere ich die. Das ist der Charité in Anführungszeichen auch bewusst gewesen, denke ich. Und die Gespräche mit dem gesamten Vorstand, die wir dann initial geführt haben, mit dem Vorstandsvorsitzenden, das war super positiv. Die haben sofort gesagt, ja, perfekt, mach das bitte. Und sind auch nach wie vor extrem supportiv und unterstützen unsere Ideen in der Regel sofort. Also das war sehr gut. Ist dann eher so, wenn es ins Klein-Klein geht, ne? Wieder diese Rahmenverträge dann auszudiskutieren. Da gab es dann mal ja, jetzt auch keine Windmühlen, aber das war dann einfach ein bisschen kompliziert im Detail. Aber an sich war für mein Empfinden immer der Spirit da. Wir brauchen sie, das ist genau das, was der Charité noch fehlt, für die Kooperation mit der Medizintechnikbranche. Und das Gefühl habe ich nach wie vor.
Ja, also ich glaube, das kann ich genau bestätigen. Ich glaube, das Interessante da ist, wir haben uns durchgepitcht und haben, genau wie Thomas gesagt hat, ganz viel Support erfahren. Es ist halt nur Konzernlogik, dass alles einfach seine Zeit braucht. Das dauert. Das heißt, da braucht man einfach viel, viel Ausdauer und nicht immer wieder neuen Investoren sozusagen vorzustellen, sondern eigentlich immer den gleichen wieder und in unterschiedlichsten Zeitabständen. Das war auf jeden Fall ein Lernprozess, das mal durchzumachen.
Aber das ist ja ein spannender Punkt. Also dieses Thema, ne, dass eben so ein Corporate, so diese Strukturen, die brauchen ewig. Das ist in vielen Bereichen so, aber dass dann wirklich auch der Mut aufgebracht wird, diesen Weg zu gehen. Und deswegen sitzen wir eigentlich zusammen, sprechen heute in der ersten Folge und dann noch in vier weiteren Folgen über euch, über Seed, über die Möglichkeiten, weil ihr hattet jetzt gerade das als die Charité so ein bisschen auch als Blackbox bezeichnet, ne? Ich kenne das aus meiner Welt, wo ich früher herkomme, also ne, große, ich komme aus dem Krankenkassenbereich, da hat es dann auch von Unternehmen, Startups immer geheißen, das ist wie eine Ritterburg mit hochgezogener Zugbrücke und Wassergraben, kommt keiner rein, so ähnlich stelle ich mir die Charité vor, nur dann nochmal vielleicht ein bisschen größer und ihr schafft ja diesen Zugang und das ist natürlich auch auf der anderen Seite aus, also aus den ganzen Gesprächen, aus den Podcasts und so weiter. Das ist natürlich ein Riesen-Pain bei Startups oder bei Unternehmen. Ne? Wo finde ich die richtigen Leute? Und da gehen wir jetzt mal so ein bisschen rein. Das ist also ein Punkt, den ihr mit aufnehmt. Geschäftsmodell machen wir nachher nochmal. Aber jetzt lasst uns wirklich mal in die Praxis gucken. Also ich komme jetzt, egal ob als Startup oder als Unternehmen, komme ich zu euch, kontaktiere euch und sage, pass auf, ich habe folgendes Thema. Können wir das im Endeffekt mal zusammen eruieren? Und wie ist dann der Prozess? Könnt ihr das mal kurz beschreiben? Also wie ist der Prozess dann an einem Beispiel vielleicht? Wie geht es dann weiter? Wie schafft ihr dann die Verbindung auch zur Charité, die Einbindung der Charité? Wie spielt ihr das dann wieder zurück? Oder wie wird es zum Beispiel dann auch in der Charité vielleicht sogar implementiert im besten Fall?
Ja, Thomas, da kann ich vielleicht sonst mal einsteigen. Ja, ich versuche jetzt mal so ein Querschnittprojekt, sozusagen ein hypothetisches, vorzustellen. Meistens fängt es damit an, dass entweder die Firma uns selber findet, beziehungsweise vielleicht sogar durch einen der Charité-Expertinnen und Experten an uns verwiesen wurde. Und im ersten Fall machen wir als erstes eigentlich eine genaue Bedarfsermittlung, weil das merken wir immer, das ist oftmals eine Gemengenlage, die uns da gegenübersteht. Ja, also ganz viele unterschiedliche Fragen. Und wir müssen erstmal schauen und sortieren und priorisieren, was jetzt zum Beispiel für den Fall Startup eigentlich gerade wichtig ist. Merken wir immer ganz wichtig, weil wir ja auch wissen, dass die Ressourcen bei den Startups oftmals doch auch sehr begrenzt sind. Und ich habe schon gesagt, wir Geschäftsmodell gucken uns später an, aber wir sind halt ein Service. Das heißt, wir schauen natürlich, was macht sozusagen jetzt gerade wirklich Sinn, wo sollte das Startup rein investieren. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das ist meistens sind sie nicht so früh da, wie wir uns das immer wünschen würden, sondern sind schon vielleicht schon in der Entwicklung und da haben sozusagen die Idee, wir merken, da müsste eigentlich viel mehr klinische Expertise jetzt ran. Ja, das heißt, das ist sehr oftmals ja auch sehr technik-driven, was uns begegnet. Das heißt, da wurde vielleicht eine Technologie entwickelt, vielleicht ja auch aus dem Studium heraus, beziehungsweise aus einer wissenschaftlichen Arbeit. Und man hat das Gefühl, das ist genau das Richtige, was sozusagen jetzt den Krankenhausalltag aufräumen wird. Aber das ist halt eigentlich noch nicht wirklich validiert. Vielleicht gab es sozusagen eine medizinische Expertise, die einem sozusagen über die Schulter geschaut hat und man gesagt hat, ja, das macht total Sinn, aber es ist halt noch nicht breit validiert. Und das ist eigentlich dann oftmals der Punkt, an dem wir sagen, okay, lass uns doch mal schauen, wer die Expertisen in diesem Feld sind für euch und gucken, was für ein Format wir da für euch finden, dass ihr mit denen ins Gespräch kommt. Das kann dann jeweils ganz unterschiedlich sein. Das können Interviews sein, das kann ein Expertenpanel sein, das kann auch ein Workshop sein. Und wir versuchen dann die ersten Experten schon mal kurz anzusprechen, zu schauen, ist das sozusagen was, woran sie interessiert sind. Und dann versuchen wir sozusagen ein Angebot zu schnüren und mit den Startups sozusagen zu diesem Termin hinzuarbeiten, dass wir dann ganz genau sehen, okay, das sind die Fragestellungen, die sie haben und die sollen in diesem Termin auch beantwortet werden. Und das sage ich ganz bewusst, wenn wir einfach nur die Experten und die Startups zusammen bringen, ja, und das sozusagen einfach so ein nettes Gespräch ist, dann ist es immer sehr, sehr offen, was da sozusagen das Ergebnis ist. Und da wissen wir aus Erfahrung jetzt, nee, das muss sehr, sehr gut vorbereitet sein und es muss sehr, sehr gut moderiert sein. Denn nur so kriegen wir das hin, dass am Ende von so einem Format wirklich das auch dann da unten steht, was das Startup jetzt gerade braucht, um weiterzumachen. Und das war sozusagen auch eine Schule, die wir sozusagen aus der Charité schon gelernt haben, als wir da solche Projekte durchgeführt, dass sowas gut vorbereitet werden muss. Und dass es nicht einfach nur darum geht, jetzt muss mal der Ingenieur mit dem Mediziner sprechen und dann löst sich alles auf und alles ist gut. Nee, das ist sozusagen wirklich ein Prozess, der begleitet werden sollte und dass man auch wirklich sagt, okay, das sind jetzt wirklich, das ist eine Stunde, das sind 2 Stunden, das sind 3 Stunden, die extrem wichtig sind. Und da müssen wir sozusagen wirklich auf allen Seiten klar haben, was wir hier aus dieser Zeit rausziehen möchten. Genau, das
Ja.
ich mal als kurzer Input von mir dazu.
Ja, total, total. Ich glaube, zusätzlich zu dem, der Nähe, wo wir, glaube ich, auch mittlerweile ganz gut sind und ein gutes Gespür für haben und auch die langjährige Vorerfahrung, die ich mitbringe, dass wir zum Teil dann auch den Blick erstmal auf Dinge leiten, die Startups vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Ich glaube, die gesundheitsökonomische Perspektive ist schon allen klar, wird vielleicht manchmal bewusst ignoriert, aber da habe ich einfach auch im Laufe der Jahre so viele Produkte gesehen, die daran gescheitert sind. Die waren zwar toll, aber wenn es da kein Geld für gibt, dann funktioniert es eben nicht. Ja. Das ist wichtig. Und das andere große Thema, es sind so viele Produkte an der Charité im Einsatz oder auch nicht wirklich im Einsatz, die einfach beim Thema Interoperabilität total fehlen. Das ist auch so ein Ding, das ist nicht immer, die Bedeutung ist nicht allen immer ganz bewusst, wie wichtig das ist, das frühzeitig mitzudenken. Es gibt keine erfolgreichen Standalone-Systeme mehr, die einfach mal ignorieren, wie der andere Kontext ist. Das muss früh mitgedacht werden und daher, Danny, genau wie du sagst, ne, wir gucken uns die Dinge erstmal genau an, priorisieren die Bedarfe und machen dann Vorschläge, die wir dann gemeinsam mit dem jeweiligen Partner weiterentwickeln.
Ich finde es aus dem Blickwinkel super spannend und ihr habt jetzt einige Punkte angesprochen, ne, was Danny auch gesagt hat oder jetzt auch am Schluss du, Thomas. Die Startups, ne, klar, die sind mit Euphorie dabei, haben vielleicht auch wenig Geld, machen erstmal, ist ja auch grundsätzlich in Ordnung, ist manchmal auch besser, ein bisschen zu machen, wie zu lange am Produkt rumzufeilen, ne, das ist ja immer so ein Thema. Dann vergessen sie den Vertrieb, ne, kenne ich aus eigener Erfahrung, dann vergessen sie ein paar andere Dinge und dann ist das Kind im Brunnen gefallen und das ist auch witzigerweise spiegelt sich das immer wieder auch wenn man mit anderen Bereichen spricht, lieber einmal früher mit jemand sprechen, vielleicht auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen dann und dann aber eine Klarheit haben und auch das, was du gerade gesagt hast am Schluss mit diesen Standalone-Lösungen, da, Thomas, da bin ich auch bei dir. Das wird sich auf lange Sicht nicht durchsetzen und man muss ja auch mal gucken. Also wir haben ja die KISS-Hersteller auch, ne, am Ende des Tages. Wenn die dann ihre Schatulle aufmachen, ihre Programmierer, kann ja sein, dann werde ich links überholt und dann bin ich komplett, ne, raus aus dem Spiel. Und was ich natürlich noch super spannend fand, ist, was Danny vorhin angeführt hat, ist eben auch dieses Thema, ja, wenn ich, wie soll ich sagen, wenn ich da reingehe, ich schaffe ja eine gewisse Evidenz und auch wenn man so ein bisschen in die Zukunft guckt, habe ich ja Zahlen, Daten, Fakten und wir reden ja irgendwann über Value-Based Healthcare, was so im Raum steht. Und das nimmt ja immer mehr Bedeutung an, das Thema. Also das wird ja immer wichtiger. Also, und das spiegelt ja auch ab. Und letzter Punkt von meiner Seite, um das zusammenzufassen, und das finde ich, das unterstreiche ich doppelt, das, was Danny auch gesagt hat, dieses Matching, das machen ja viele. Also ich bringe ein Unternehmen mit einem Startup zusammen, die plaudern, die trinken was, die haben einen tollen Abend, ne? Ja, ich habe mal jetzt irgendwann mal vor geraumer Zeit auf der Demeer gesehen, alles Hype, ne? Und jeder feiert miteinander und spricht miteinander, aber am Ende des Tages kommt nichts Produktives raus. Und deswegen finde ich das wichtig, wenn ihr sagt, okay, was ist das Ziel des Gesprächs? Ihr haltet es fest und ihr verfolgt es nach. Und das finde ich einen absoluten Mehrwert. Und dann ist auch das Geld, was investiert wird in eure Dienstleistung, mehr als gerechtfertigt, aus meiner Sicht. Also, das sind die Erfahrungswerte, die ich jetzt mal so, wenn ich mit Startups spreche oder auch zusammenarbeite, spiegeln kann. Finde ich super spannend. Deswegen machen wir das Ganze hier auch. Jetzt lasst uns mal reingehen in das Businessmodell. Klar, ihr werdet jetzt keinen Preis von der Stange haben für die Dienstleistung. Ihr hattet jetzt auch beide mal erwähnt, es gibt so gewisse Pakete, ihr schaut, ihr macht Bedarfsanalysen. Aber wenn jetzt ein Startup reinkommt, und ich glaube, wir wissen alle drei hier, Startups haben nie Geld. Also in der Frühphase, also sie sind irgendwann Series A oder Seed oder so, haben sie nie Geld. Wie läuft es dann jetzt in der Praxis? Sagt, jetzt hört jemand heute die Episode, die wir ja aufnehmen, sagt, ist super spannend, ich stehe genau an dem Punkt, was Danny, was Thomas gesagt haben. Ich gehe mit euch jetzt ins Gespräch, es wird eine Bedarfsanalyse gemacht. Wie ist dann der weitere Prozess und wo bewegen wir uns irgendwo, um mal vielleicht, ich sag mal, zumindest mal eine grobe Vorstellung zu haben, wie das Businessmodell aufgebaut ist von euch?
Genau, da kann ich vielleicht auch den Einstieg machen. Ja, wenn ich nur an die beiden letzten Kunden denke, die sozusagen jetzt gerade Projekte bei uns gebucht haben, das waren auch Startups, die sind bei uns aufgeschlagen. Es sind beides Fragestellungen, die Richtung Produktstrategie führen, Richtung, was ist sozusagen vielleicht sozusagen für mein MVP die beste Strategie, wo auf welche Eingriffe sollte ich mich konzentrieren im ersten Schritt, da sozusagen Expertinnen und Experten zusammenzubringen, aber zum Beispiel vielleicht auch jemanden aus dem Controlling der Charité mit reinzuladen, um das sozusagen auch mit Daten sozusagen zu füllen. Ja? Also wo sind die Eingriffe, wie hoch sind die Summen, die da sozusagen zusammenkommen, damit man dann später auch mal sozusagen eine gute Grundlage hat, auf der man sozusagen Simulationen mal durchführen kann. Das zweite war dann zum Beispiel ein Startup, wo wir auch geschaut haben, was brauchen die gerade? Die brauchen auch Richtung Produktstrategie was. Was sind da für Experten Richtung Digitalisierung eigentlich an der Charité unterwegs? Gut kennen die eigentlich auch den Markt? Und auch da sind wir sozusagen auf die Idee gekommen, das ist eigentlich ein Workshop-Format, wo man sozusagen reingehen kann. Und wir haben die Expertinnen und Experten angeschrieben, haben schon mal das erste Interesse sozusagen für das Projekt aufgemacht und haben dann ein Proposal für die Firmen aufgesetzt. Und da bewegen wir uns sozusagen bei so einem 3-4-Stunden-Workshop auch schon mal im vierstelligen Bereich, das ist schon mal klar, versuchen aber oftmals sozusagen dann auch im vierstelligen Bereich noch zu bleiben. Das kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, wen wollen wir sozusagen auch da drin haben. Ja? Also wir haben unterschiedliche Sätze für Rollen da drin. Also je weiter wir sozusagen auch in der Seniorität in der Charité nach oben gehen und je mehr Erfahrung da drin ist, desto teurer wird es dann auch. Da sind wir dann auch ganz transparent mit. Aber das sind sozusagen so Preise, dass wir sagen, zwischen 5.000 und 10.000 Euro kann so ein Workshop dann auch schon mal kosten mit der Vorbereitung und der Auswertung dahinter. Das muss man bereit sein zu bezahlen. Aber das war sozusagen bis jetzt auch immer sozusagen der Punkt, wo die Startups gesehen haben, so, okay, das ist der Mehrwert, den mir das jetzt gerade bringt. Und das kriege ich auch auf die Schnelle nicht. Also gerade, dass man halt auch ein Projekt sozusagen umsetzen kann in 2 Monaten und dann sagt, so, okay, da ist meine Fragestellung und dann ist das sozusagen auch gelaufen. Das ist natürlich ein Vorteil, den wir da sozusagen mit reinbringen.
Wenn ihr jetzt, also angenommen, Startup bucht, Workshop, führt es durch, ihr wertet es aus, leitet die Ergebnisse ab, habt ihr dann das Startup bei euch weiter im Ökosystem? Also wenn jetzt zum Beispiel es noch keine Medizinproduktzulassung da ist, keine weiteren Strategien da sind, vielleicht auch das Thema Herstellung, wo lasse ich Prototypen fertigen, solche Themen, habt ihr das dann im Netzwerk auch hinten dran, wo ihr dann auch die Journey beginnt und dann das Startup auch weiter begleitet auf der Reise. Ist das auch bei euch mit integriert?
Genau, wir hatten ja noch gar nicht die Möglichkeit, so ein bisschen unser Produktportfolio vorzustellen. Aber genau so sieht es aus. Wir haben von der kompletten Abdeckung Richtung Usability-Vertestung und Prototypen-Vertestung alles an Bord. Ja, das heißt, da kann man mit einer Expertise aus dem Human Factors-Bereich, die sich auch hier nochmal sozusagen gesondert vorstellen wird, wirklich MDR-konforme Usability-Tests machen, aber auch nachher einen Post-Market-Test durchführen. Wir haben regulatorische Expertise an Bord, die einem durch den MDR-Prozess leiten kann. Und wir haben dann später auch noch die Expertise, die einem hilft, Studien aufzusetzen und an die Charité anzuborden. Also das heißt, da haben wir von der Idee bis später zur Markteinführung können wir sozusagen unterstützen und haben dann sozusagen links und rechts sozusagen auch noch ein gutes Partnernetzwerk, wenn es zum Beispiel darum geht, dass man vielleicht nochmal Fragen Richtung Market Access hat oder Reimbursement-Strategien, weil wir dann natürlich wissen, da auch da sind sozusagen viele Firmen oftmals auf externe Hilfe angewiesen und das wissen wir und darum haben wir gesagt, dann müssen wir uns starke Partner suchen auf ja, wo wir einfach richtig Vertrauen haben, dass sie einfach gute Arbeit leisten. Das heißt, wir können da sozusagen auch links und rechts sozusagen nochmal Unterstützung anbieten. Das heißt, wir möchten begleiten, aber was wir immer sagen, man muss es nicht bei uns machen. Ja, man kann sozusagen zu jeder Phase auch zu uns kommen. Wir sind total Verfechter iterativer Ansätze. Ja, das heißt sozusagen schnell was testen, schnell mal ein Feedback abholen und dann im besten Fall natürlich wiederkommen, weil man merkt, dass die Qualität stimmt. Und das ist uns immer lieber, als zu sagen, so, oh, ihr müsst jetzt sofort mit einem riesigen Projekt zu uns kommen und dann kettet ihr euch an uns. Nein, wir wollen euch helfen. Wir wollen Startups sozusagen sehr niedrigschwellig Angebote unterbreiten können. Und wir haben da einfach sozusagen einen richtig unglaublich innovativen Mitarbeiterstamm, die Lust haben zu unterstützen und die wir sozusagen zieht das erstmal sozusagen auch in diesem ganzen Projektmanagement und den Prozessen unterstützen können. Also das war ja auch der Grund, warum wir ausgegründet haben, weil wir gemerkt haben, die Mitarbeiter, die Wissenschaftler, die Kliniker, die Pflegenden, die medizinischen Fachangestellten und auch sogar die Leute in der Verwaltung, die wollen alle in Innovationsprojekten mitarbeiten, aber wissen gar nicht, wie sie das machen sollen. Und das ist eigentlich jetzt das Vehikel dafür, dass wir jetzt mit CiTA Lösungen für gefunden haben und auch kleine, ja, Methoden, mit denen wir sozusagen schnell unterschiedliche Leute einbinden können.
Genau, Danny. Also wir sagen auch mal, wir machen nicht die Beratung um der Beratungswillen und kreieren irgendwie die nächste Frage bewusst. Wir versuchen, die Leute zu empowern, dann auch selber die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber wie Danny sagt, wenn irgendwo dann Fragen auftreten, die nicht innerhalb des Startups beantwortet werden können, dann sind wir da und uns motiviert. Und ich glaube, das ist halt wieder auch unsere Nähe zur Charité. Sitzen hier am Campus Mitte, mitten in Berlin. Neben mir ist der OP-Trakt, das Bettenhochhaus, die Intensivstation. Wir laufen da immer rum. Wir sehen die Bedarfe. Und wir haben einfach ein echtes Interesse, gute Medizintechnik schnell in die Anwendung zu bringen. Man muss nur die Augen aufhalten, wenn man durch die Charité läuft, Leuchtturm hin oder her. Auch da läuft vieles nicht optimal. Man sieht Mitarbeiter, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil irgendwo die Usability nicht vernünftig ist oder die Interoperabilität. Und das kann man besser machen. Und da wollen wir den Startups helfen, da schnell auf den Markt zu kommen.
Danny hat es ja schon gesagt, na, die Produktwelt haben wir jetzt noch gar nicht so tief besprochen. Wir werden aber in den nächsten 4 Folgen so ein bisschen da reingehen und so Deep Dives auch machen in verschiedene Themenfelder und dann auch da wieder den Schwenk zu machen zu euren Angeboten, Dienstleistungen, um auch den Gründer, Gründerinnen mal so einen Überblick zu geben, was überhaupt alles möglich ist. Wir werden sicherlich alles schaffen in den 5 Folgen. Deswegen ist es ja umso wichtiger am Ende des Tages. Und dann schließen wir auch die erste Episode ab. Wir haben so einen kurzen Überblick bekommen zu euch, zu Seed. Dann sagt uns nochmal, also wer darf, wer muss sich bei euch melden? Wer kann sich melden? Auch sehr frühphasige Startups habe ich gehört. Lieber einmal zu viel fragen. Und wir packen natürlich eure Kontaktdaten oder eure LinkedIn-Profile am besten in die Shownotes. Dann kann jeder mit euch Kontakt aufnehmen. Aber vielleicht habt ihr da am Schluss noch einen Aufruf und sagt, hey, ne, wir sind offen, wir sind dafür da, so wie es Thomas gerade gesagt hat. Wir haben da einfach auch, ich sage jetzt mal, Bock drauf, das was zu bewegen, nicht nur zu beraten, sondern auch was zu bewegen und was zu verändern. Und ich denke, da sind wir uns alle einig. Das geht nur gemeinsam, das geht nur Hand in Hand und es geht halt auch nur mit entsprechender Expertise im Hintergrund. Und deswegen der Aufruf an euch beide zum Schluss. Nochmal, wer darf, wer soll sich bei euch melden?
Ja, jeder. Also vielleicht da so als Satz, der mir immer durch den Kopf geht, ne? Also oder was mich die Erfahrung gelehrt hat, ein gutes Medizinprodukt ist nicht nur oder häufig gar nicht maßgeblich durch die tolle ingenieurstechnische Idee bedingt, sondern durch frühzeitiges, ehrliches Feedback von den Anwenderinnen. Und das können wir bieten. Und das ist für Startups interessant, aber genauso haben wir auch KMU und Corporate-Kunden, die ähnliche Fragen haben in Teilbereichen. Ja. Von daher, aus meiner Perspektive, Danny, da gibt es keine Einschränkungen. Ne. Wir freuen uns über jede Anfrage und nehmen jede Anfrage auch sehr ernst.
Ja, was soll ich zu jeder noch hinzufügen? Genau, ich glaube, das Mindset, das wäre für mich wahrscheinlich wichtig. Jemand, der sich halt auch challengen möchte, der nicht nur sozusagen so Schulterklopfer will und sagt, so, das ist eine super Idee, du hast und jetzt weiter, sondern der auch sozusagen sich sozusagen so ein bisschen, ja, uns als Sparlingspartner sozusagen suchen möchte und auch unsere Expertisen, die wir mit der Charité sozusagen in so ein Projekt reinbringen und da offen ist sozusagen zu wachsen. Das ist natürlich immer das, was uns sozusagen richtig Spaß macht, wenn wir sehen, wow, da bewegt sich was und da wird der Horizont sozusagen auch nochmal geöffnet.
Wunderbar. Ich würde vielleicht noch ergänzen zum Schluss, weil du gesagt hast, was soll ich jetzt zu jeder oder jedem ergänzen, da wir ja ein Podcast sind in der Dachregion, also ist vielleicht auch gerade für die Schweizer und österreichischen Zuhörer und Zuhörerinnen super spannend, wie funktioniert eben Krankenhaus in Deutschland? Ist dann doch nochmal eine eigene Welt, ne? Jetzt unabhängig jetzt mal von der Regulation. Also von dem her auch da der Aufruf, ihr seid ja auch offen für Teams aus der ganzen Welt, ja, und gibt da Einblicke. Von dem her sage ich jetzt an der Stelle erstmal vielen Dank für die Einblicke zu euch, zu Seed. Und wie gesagt, in der nächsten Episode werden wir dann ja ein bisschen tiefer eintauchen. Wir werden dann mit dem Thema Einbindung, also klinische Expertisen in die Prozesse, in die Entwicklungsprozesse reinschauen, wie das bei euch vonstatten geht, gehen dann in den Deep Dive. Ich sage danke für eure Zeit. Hat super Spaß gemacht und ich freue mich oder wir freuen uns auf die nächsten Folgen mit euch. Und ja, alles Gute und bleibt gesund.
Vielen Dank, Matthias.
Vielen Dank.